Es ist irgendwann in der Menschheitsgeschichte. Eine Personengruppe steht nach einer langen Reise auf einer Anhöhe. Vor den Menschen liegen fruchtbare Hügel, grüne Felder und klare, glitzernde Flüsse. Es ist ein Land, das schon lange in ihren Erzählungen und Träumen eine Rolle spielt. Es ist ein Land, das ihnen versprochen und auf das ihnen Hoffnungen gemacht wurde. Ein Land, das ihrer Deutung nach auf sie wartet. Die Stimmung ist aufgeladen. Mit diesem Land ist Hoffnung verbunden. Aber auch Unsicherheit, denn eigentlich ist es nicht ihr Land. Und leer ist es auch nicht. Dort leben bereits andere Menschen mit eigenen Städten, Feldern und Kulturen. Die Gruppe setzt sich in Bewegung, bereit, das Land zu besiedeln und Widerständen auch mit Gewalt zu begegnen. Diese Geschichte ist in Variation vermutlich so alt wie die Menschheit selbst und auch in der Bibel zu finden. Was hat die Bibel mit kolonialer Landnahme zu tun? Was ist eigentlich Othering? Was bedeutet es, Theologie zu dekolonisieren? Und was hat all das mit Mission zu tun? Darüber spreche ich mit Claudia Janel, Professorin für interkulturelle Theologie und Religionswissenschaft an der Universität Hamburg. Ihr hört Zeit für Mission. Mein Name ist Tanja Stünkel. Hallo Claudia Janel.
Hallo Tanja Stünkel, grüße Sie.
Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für Mission nehmen. Dekolonisierung ist ja ein Schlagwort, das man in letzter Zeit in verschiedenen Zusammenhängen häufig hört, also beispielsweise bei Museen oder auch dem öffentlichen Raum. Wir wollen heute aber über einen Bereich sprechen, der vielleicht nicht ganz so bekannt ist, nämlich die Dekolonisierung der Theologie. Das hört sich ganz schön trocken an. Was bedeutet denn das und warum ist das denn ein spannendes Thema?
Trocken ist vielleicht das richtige Wort oder vielleicht doch nicht. Ich würde sagen, es ist natürlich ein ernstes Thema, aber ich behaupte auch mal, es ist ein spannendes Thema. Ernst daran ist, dass es natürlich in erster Linie darum geht, darüber nachzudenken, wie es dazu kommen konnte, dass die Kirchen des sogenannten Nordens, so nenne ich das mal, sich am kolonialen Unternehmen beteiligen konnten und beteiligt haben und was die Theologie dazu beigetragen hat, dieses Unternehmen zu unterstützen. Also was ist so die theologische Rechtfertigung der Kolonisierung gewesen? Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Beispiele. Und ich sage gleich am Anfang, für mich ist das jenseits von Schuldzuweisungen, denn das ist absichtlich, unabsichtlich, wie auch immer passiert. Es geht eher darum, die eigene Verantwortung hier aufzuarbeiten und die eigene Theologie aufzuarbeiten. Ich kann Ihnen mal ein Beispiel geben.
Ja, das wäre toll.
Genau. Also die Kolonisierung der Theologie beginnt eigentlich schon in den biblischen Texten. Das hören manche nicht so gerne, vor allem wenn man sagt, auch die Bibel, die ist doch eigentlich so ein Evangelium der Befreiung oder ein Evangelium für die Unterdrückten und der Gerechtigkeit. Aber wir müssen sagen, und das haben auch schon Alt- und Neutestamentlerinnen deutlich herausgearbeitet, wir haben koloniale Strukturen bereits in biblischen Texten. Am deutlichsten wird das zum Beispiel im Buch Josua. Da geht es ja um die Landnahme. Gott hat seinem Volk versprochen, hier nach 40 Jahren Wüste werde ich euch in ein Land bringen, wo Milch und Honig fließt. Und was in den Texten dann schon auch vorkommt, aber oftmals in der Wahrnehmung so ein Stück ausgeblendet ist, ist, dass es in diesem Land ja auch Menschen gibt. Es gibt verschiedene Menschengruppen, die da sind und die Landnahme ist zum Teil eine Siedlungslandnahme gewesen, also was klassisch Koloniales, wie kolonial heißt ja siedeln sozusagen, war aber auch eine kriegerische Auseinandersetzung. Und dieses Bild, sage ich jetzt mal, dass man einfach in ein Land gehen kann, das man besiedeln kann, weil da ja keine Menschen leben oder keine Menschen, die irgendwie eine hochwertige Kultur oder Religion haben, das haben viele in der Kolonialzeit mehr oder weniger übernommen, wenn sie in Länder Afrikas und so weiter eingereist sind. Also diese Vorstellung, wir sprechen da in der dekolonialen Theologie von einem Empty Space, also von einem leeren Raum, der einfach ein Container ist. Oder wir sprechen auch von einer sogenannten Pastoralästhetik. Ich mag dieses Wort sehr gern, weil es schon so das Pastorale drin hat. Also diese Vorstellung, da gibt es blühende Landschaften, es gibt tolle Tiere, es gibt Berge und so weiter und es steht alles für uns da und wir müssen uns drum kümmern und deswegen reisen wir in ferne Länder, um uns um diese Landschaft zu kümmern und uns daran zu erfreuen. Und das sind so Bilder, die theologisch mitlegitimiert worden sind in dem kolonialen Unternehmen, dass da eben Menschen sind, die eine eigene Kultur haben, die eine eigene Religion haben, die auch heilige Orte haben, an denen sie ihre Kultur pflegen. Das ist oftmals nicht wahrgenommen, beziehungsweise diese Menschen sind natürlich in ihrer Kultur als weniger wertvoll betrachtet worden. Mhm. Also das ist so ein Beispiel, sage ich jetzt mal, warum dieses Thema wichtig ist und warum es spannend ist.
Und wer muss sich denn dekolonisieren? Ist es denn wirklich jetzt nur der Norden oder der Westen, je nachdem, wie man das jetzt gerade so betrachtet? Oder ist es auch so, dass sich dann quasi der globale Süden, die Menschen, die Länder, die Organisationen, die da kolonisiert wurden, auch dekolonisieren müssen?
Also ich denke oder sage das auch, dass es jetzt in erster Linie der Norden ist, der sich dekolonisieren muss. Also gerade in der dekolonialen Theologie mal genau zu schauen, was sind Muster, was sind Narrative, die kolonial wirksam waren. On the long run würde ich auch sagen, es geht natürlich auch darum, mit Ländern und mit Partnern und mit theologischen Fakultäten im globalen Süden zusammen die Theologie zu dekolonisieren. Aber das geht natürlich nicht ohne unsere Bereitschaft, auch ganz kritisch auf das eigene zu schauen. Ich gebe vielleicht nochmal ein Beispiel, weil das oftmals nicht so bewusst ist, was wir da in der dekolonialen Theologie machen. Also wir haben die Bibel, mit der habe ich gerade schon begonnen. Und unsere Art des Schriftverständnisses hat dazu beigetragen, an manchen Orten wirklich die Kultur der Mündlichkeit zum Beispiel zu zerstören, dass Wissen mündlich weitergegeben worden ist. Dann kamen die Missionare mit ihrem Buch und das passt natürlich auch sehr gut zu dem, das Wort ward Fleisch sozusagen, das Wort ist Buch geworden.
Die Formulierung, das Wort ward Fleisch, steht in der Bibel in Johannes 1, Vers 14.
Und die Missionare haben mehr oder weniger dann erstmal gesagt, so ihr müsst erstmal lesen und schreiben lernen, damit ihr die wirklich wahre Religion überhaupt verstehen könnt. Dass da orale Kulturen kaputt gegangen sind, also manche kolonialen Kritiker sagen oder dekolonialen Kritiker sagen, sprechen sogar vom Verbleichen von Kulturen. Also die Kolonialisierung hat dazu beigetragen, dass Kulturen verblichen sind, ihre Wissenssysteme so zerstört worden sind, dass sie kaum wieder aktiviert werden können. Und diese Wortzentrierung, aber sogar Schriftzentrierung, die wir in der Theologie haben, die einfach mal auf einen kritischen Prüfstand zu stellen und zu sagen, wo sind denn unser orales, verschüttetes Erbe sozusagen, auch dazu trägt die koloniale Theologie dabei. Und darum geht es eben, uns immer wieder den Spiegel vorzuhalten, wie wir mit Schrift umgehen, einfach mal sagen, das ist das Wort Gottes. Was meinen wir eigentlich damit? Ein Wort ist etwas, was kommunikativ ist, was lebendig ist, was zwischen Menschen geschieht. Und wenn ich von anderen Wissenskulturen spreche, dann denke ich auch immer wieder daran, wie andere Menschen Welt wahrnehmen. Ja, mhm. Also auch dieses haben wir ganz stark zerstört. Ich habe eine tansanische Promoventin inzwischen gehabt. Sie hat wunderbar ihre Promotion zu Ende gemacht. Und die hat mir immer gesagt, natürlich gibt es Dämonen. Ich weiß auch, wie ich sie austreiben muss oder es gibt gute Geister und so weiter. Und wenn wir hier durch Hamburg laufen, dann ist unter jeder Brücke ganz nahe am Wasser ein Dämon zu sehen. Da muss ich mich fragen, mit welcher Berechtigung spreche ich ihr jetzt ihre eigene Weltwahrnehmung, ihr Wissenssystem ab sozusagen und sage, nee, nach meinem naturwissenschaftlichen Verständnis kann das überhaupt nicht sein. Also diesen Spiegel immer wieder zuzulassen, zu erlauben und darüber ins Gespräch zu kommen, das ist eigentlich die Aufgabe dekolonialer Theologie. Deswegen würde ich sagen, als erstes ist es eine Aufgabe an uns selber. Und da natürlich ist es schon auch eine Aufgabe, gerade wenn ich an Eliten in Ländern des globalen Südens denke, die natürlich manche koloniale Strategien übernommen haben und weiterspinnen. Da geht es auch darum, dass natürlich hier die Kolonisierung gemeinsam stattfindet. Es gibt dieses Wort von der Macht, die immer zirkuliert. Also Macht wird immer zirkulieren. Und es geht immer darum zu hinterfragen, was passiert eigentlich mit der Macht und ermächtigt sie andere oder unterdrückt sie andere.
Afrika hat ja durch die sehr erfolgreiche Mission, ich sage jetzt, Afrika ist natürlich ein großer Kontinent mit ganz vielen unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Kulturen und so. Aber es gab ja eine Zeit, da war die Kolonisation sehr erfolgreich. Die christliche Mission sehr erfolgreich, wollte ich sagen. Und die Kolonisation war natürlich auch sehr erfolgreich aus europäischer Perspektive. Trotzdem sind die Menschen dann ja ChristInnen geworden. Und Sie haben es eben schon ein bisschen beschrieben, da hat das Christentum, das afrikanische Christentum vielleicht auch Theologien entwickelt, die eben genau sowas zulassen, dass da Dämonen unter Brücken sitzen und auch wahrgenommen werden. Mhm. Hat denn die europäische Missionsgeschichte zur Marginalisierung dieser nicht-westlichen Theologien beigetragen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also in den 60er bis 80er Jahren gab es eine Entwicklung, wir nennen sie Inkulturation des Evangeliums oder wir nennen sie auch die Entwicklung kontextueller Theologien.
Wenn du mehr zu dem Thema kontextuelle Theologie erfahren möchtest, einen Link für mehr Infos packe ich in die Shownotes.
Wo also in den verschiedenen Kontexten zum Beispiel Übersetzungen genauer angeschaut wurden. Also wie kann ich quasi das Wort Gott übersetzen, in welche Kultur hinein und wie verändert sich dann auch das Verständnis von Gott? Also das ist ja so ein gegenseitiger Prozess. Inkulturation heißt nicht nur das Evangelium zu inkulturieren, sondern auch nochmal zu verändern. Ich würde da auch wirklich sagen, ohne eine Veränderung wäre auch das Christentum tot, denn wir brauchen immer wieder synkretistische Veränderungen einer Religion, sonst lebt sie einfach nicht mehr. Damals in den 80er Jahren, als zum Beispiel im afrikanischen Kontext war zum Beispiel John Bitty jemand, der ganz wichtig war, um die afrikanischen Religionen, hat er sie genannt, mit dem Christentum in Verbindung zu bringen, nach Gottesvorstellungen in afrikanischen Kontexten zu gucken und die zu vergleichen mit afrikanischen Gottesvorstellungen. Diese Phase wurde eben als Phase der Inkulturationstheologie oder kontextuellen Theologie bezeichnet, wobei interessant ist, dass das Wort kontextuelle Theologie aus dem Zusammenhang der Förderung von Wissenschaft in diesen Kontexten entstanden ist. Also wo Europäer und auch Nordamerikaner gesagt haben, wir wollen kontextuelle Theologien fördern. Also es ist interessant, wie das Wort entwickelt worden ist. Nun ist es aber so, und weil Sie nach der Marginalisierung gefragt haben, dass das erstmal dazu geführt hat zu sagen, na, diese kontextuellen Theologien sind relevant für diese jeweiligen Kontexte. Also sind dann nur für die Leute in Ruanda oder in Tansania oder vielleicht für Afrika ist ein Land, ja immer so, ne, wird es ja bezeichnet.
Es gibt derzeit 54 Länder in Afrika, die als souveräne Staaten von den Vereinigten Nationen anerkannt sind. Wenn du mehr über Afrika erfahren möchtest, schau doch mal auf mission.de vorbei. Da findest du unter anderem den Lesetipp zu Afrika ist kein Land von Dipo Faloyi.
Für die ist es relevant, aber eigentlich nicht für Europa. Und das hat dann schon in gewisser Weise zu einer Marginalisierung beigetragen, weil wir gesagt haben, unsere europäische Theologie ist die universal gültige Theologie, an der muss sich auch alles ausrichten. Und diese kontextuellen Theologien, die sind nur für einzelne Orte relevant. Es gibt eine schöne Veröffentlichung vom indischen Theologen Sugita Raja, der in den Anfang der 90er Jahren das Buch veröffentlicht hat, Theologies from the Margins, also Theologien von den Rändern. Und ein paar Jahre später hat er wieder ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Still at the Margins, also immer noch an den Rändern. Ich finde, in dieser Entwicklung zeigt sich eine Frustration darüber, dass die Theologien, die sich schon als Randtheologie selber definieren sozusagen, im sogenannten Zentrum oder in Europa, das sich als Zentrum verstehen möchte, sozusagen nicht ankommt. Es gibt einzelne Bubbles, wie die interkulturelle Theologie, die ich vertrete, oder auch wahrscheinlich das EMW oder Leute, die quasi in diesen Kontexten tätig sind, wo die interkulturellen Theologien, kontextuellen Theologien zentral sind und betrachtet werden. Aber für das Grand der Theologie würde ich sagen, da spielen diese kontextuellen Theologien immer noch eine ganz geringe Rolle. Es verändert sich vielleicht. Also ich glaube, ich bin immer noch guter Hoffnung sozusagen, dass mit der fortschreitenden Globalisierung und des Bewusstwerdens der Globalisierung sich das verändert. Aber wenn wir zum Beispiel die theologische Ausbildung anschauen, da ist es ja immer noch so, wenn ich habe ja viel mit der Missionsakademie hier in Hamburg zu tun. Wir haben viele Stipendiatinnen und Stipendiaten aus dem globalen Süden.
Wenn du mehr zur Missionsakademie und dem StipendiatInnenprogramm erfahren möchtest, klick auf den Link in den Shownotes.
Es ist immer noch so, dass wenn die nach Europa kommen und zum Beispiel im Neuen Testament oder im Alten Testament promovieren wollen, dann müssen sie sich vertiefen, ganz klar in die Sprache und aber auch in die historisch-kritische Methode.
Okay, was genau ist die historisch-kritische Methode?
Hintergrundcheck.
Die historisch-kritische Methode ist ein wissenschaftlicher Zugang zur Bibel, der im 18. und 19. Jahrhundert entwickelt wurde. Ihr Ziel ist es, biblische Texte in ihrem ursprünglichen historischen Kontext zu verstehen und auszulegen. Dabei geht es um Fragen wie: Wann und warum wurde ein Text verfasst? Welche Quellen oder Vorformen gab es? Und wie wurde der Text im Laufe der Zeit überarbeitet? Zum Einsatz kommen verschiedene Teilmethoden, etwa die Textkritik, die Literarkritik, die Redaktionsgeschichte oder die Form- und Traditionsgeschichte. Für noch mehr Infos klick auf den Link in den Shownotes.
Diese Methode gilt oder galt lange Zeit als eine universalgültige Methode. Postkoloniale Hermeneutik und so weiter eben als eher kontextuelle Methode. Jetzt hat mir jüngst allerdings eine Kollegin gesagt, nein, auch unsere historisch-kritische Methode ist eine kontextuelle. Sie ist in einem bestimmten Kontext entstanden, nämlich im 19. Jahrhundert, wo wir natürlich im Zuge auch des Aufkommens der Naturwissenschaften diese Kontexte und der historischen Wissenschaften diese Kontexte versucht haben zu verstehen. Und sie ist auch wichtig in unserem Kontext. Aber ich fand es sehr schön, jetzt neulich mal zu hören, auch das ist eine kontextuelle Methode. Und wenn Promovierende zu uns kommen, dann ist es einfach so, wenn sie bei uns promovieren wollen, dann müssen sie einfach unsere kontextuellen Methoden lernen. Das finde ich sehr viel bescheidener und sehr viel realistischer, als zu sagen, das ist eine universale Methode. Es ist ja eine Methode, die wir alle gut finden. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber sie so vorauszusetzen als universal gültig, das ist einfach die Schwierigkeit.
Weil man vielleicht eben auch genau, worüber wir eben schon sprachen, reproduziert diese Überlegenheit, die das dann mit sich bringt, dieser Eurozentrismus. Das geht sicherlich da auch Hand in Hand. Und zu sagen, nein, das ist auch nur ein Kontext, ein wichtiger Kontext, aber und unser Kontext hier, aber es ist eben auch nur ein Kontext.
Genau.
Jetzt stelle ich mir aber vor, dass es genau in diesem Spannungsfeld vielleicht wirklich auch noch bei uns, auch in unserem Denken, in unseren Köpfen blinde Flecken gibt, die aus kolonialen Denkmustern stammen. Und da frage ich mich wirklich, wie erkennt man das und wie bekommt man das aus den Köpfen der Menschen? Weil ich stelle mir auch vor, jemand, der aus, Sie hatten jetzt Tansania, die Doktorandin, die kommt ja auch vielleicht mit diesem Mindset, das ist das Überlegenere. Wie bekommt man das auf beiden Seiten aus den Köpfen?
Also ich denke, es bedarf einer gewissen Offenheit und es bedarf der Bereitschaft zu verlernen. Also in der dekolonialen Theorie sprechen wir öfter mal vom De-Learning. Und De-Learning heißt nun nicht, alles schlecht zu finden, was wir mal gelernt haben. Also die Aufklärung zum Beispiel schlecht zu finden, nur weil jetzt vielleicht wieder Dämonenglaube angesagt ist, ist auch nicht angesagt. Wobei ich jetzt sagen würde, meine Promoventin, die ist wahrscheinlich näher am biblischen Glauben als wir mit unserem aufgeklärten Verständnis, wie auch immer. De-Learning heißt, nicht alles, was wir als wichtiges Wissensgut sozusagen erlernt haben, kritisches Denken zu hinterfragen. Auch die Aufklärung nicht. Es gibt ein schönes Buch von einer wichtigen dekolonialen Theoretikerin Nikita Daman. Das heißt, die Aufklärung vor Europa retten.
Einen Link zum Buch lege ich in die Shownotes.
Es geht darum, nicht die Werte der Aufklärung zu hinterfragen, sondern den imperialistischen, universalistischen Anspruch zu hinterfragen oder auch das Menschenbild zu hinterfragen, das viele Aufklärer natürlich trotzdem hatten, die verschiedene Menschengruppen unterteilt haben. Und das wäre auch der erste Punkt, wo ich sagen würde, das wäre vielleicht erstmal wichtig zu hinterfragen in diesem De-Learning-Prozess, wo findet ein Othering statt, also eine Veränderung. Wo verändern wir immer noch andere Kulturen und Menschen anderer Kulturen oder andere Menschengruppen auch in Deutschland? Das ist ein langer, schwieriger Prozess, bei dem man sich immer wieder was sagen lassen muss. Also ich habe jetzt mir jüngst sagen lassen, dass das Wort bunte Vielfalt für manche Menschen schwierig ist zu hören bei uns in Deutschland. Ne? Das hätte ich jetzt so für mich nicht gesehen, wenn ich das nicht aufgenommen hätte. Also auch da sensibel werden für eigene Sprache. Muster. Ganz klassisch ist momentan so dieses Lied, Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer.
Der deutsche Liedtexter Ernst Hansen übersetzte 1970 Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer aus dem Schwedischen ins Deutsche.
Da gibt es diese Zeile, Freiheit, sie gilt für Menschen, Völker, Rassen. Mhm. Also solche Sprachmuster prägen Menschen bis heute. Und da müssen wir auch eine Reform unseres Liedguts, unseres Denkenguts und so weiter angehen, weil wir hier ein in Rassendenken immer noch haben oder ein in Denken immer noch in Containern. Also dass wir Kulturen haben, die in Containern sind, was sie ja längst nicht sind. Wir sind ja verflochten miteinander, die Kulturen. Deswegen spreche ich zum Beispiel auch nicht mehr von kontextueller Theologie oder wenn dann von kontextueller Theologie 2.0, weil wir Kontexte neu definieren müssen. Es gibt jetzt eine kontextuelle Theologie im Zeichen des Klimawandels. Wir sitzen in einem gemeinsamen Boot, wenn es um den Klimawandel geht. Das heißt, kontextuelle Theologie bedeutet, dass wir aus verschiedenen Regionen dieser Welt gemeinsam darüber nachdenken, was bedeutet der Klimawandel als Kontext für die Theologie. Und was muss das bedeuten? Das ist auch eine Form der Dekolonisierung, Grenzen aufzumachen, in denen wir immer noch vermeintlich über Kulturen oder andere Menschen denken und die anderen zu anderen machen.
Und der Kontext ist dann eben ein, in dem Fall vom Klimawandel, jetzt eben kein kultureller, sondern halt ein viel universellerer Kontext.
Genau. Also ein globaler, ne? Globaler, ja. Kontext, wo wir gemeinsam drin sitzen, natürlich unterschiedlich in unterschiedlichen Vulnerabilitäten und unterschiedlichen Betroffenheiten. Und ein blinder Fleck ist wahrscheinlich schon auch immer noch das Thema Macht und Machtbeziehungen. Also wie gesagt, Macht zirkuliert. Wir werden nie ohne Macht leben können. Aber das sind ja so etwas, was die ehemaligen Missionswerke auch immer wieder aufarbeiten. Was bedeutet denn Partnerschaft? Was bedeutet Partnerschaft auf Augenhöhe und solche Geschichten? Und wie gehen wir hier mit Macht um? Wie können wir Macht anders verteilen? Und Macht hat halt einfach auch was mit Geld zu tun und hat was mit Strukturen zu tun, Entscheidungsstrukturen zu tun. Solange Entscheidungsstrukturen noch so sind, wie sie sind, werden wir immer auf der machtvolleren Seite sitzen sozusagen. Ne? Wobei wir auch nochmal deutlich differenzieren müssen, das gibt es natürlich auch nicht.
Welche Veränderungen oder vielleicht auch Schwerpunkte sind dann vielleicht speziell auch in der theologischen Ausbildung notwendig, um diese postkolonialen Perspektiven stärker zu berücksichtigen, um halt langfristig eine Veränderung vielleicht auch zu erzielen?
Die Veränderungen, glaube ich, müssen langsam gehen, beziehungsweise sie müssen durchgängig gehen, aber sie müssen sich letztlich auf Curricula beziehen.
Curriculum ist lateinisch und meint einen Lehrplan, der auf der Theorie des Lehrens und Lernens aufgebaut ist. Curricula ist der Plural.
Wo können wir in Curricula Veränderungen einbauen? Da gibt es ja auch von studentischer Seite viele Bemühungen tatsächlich, die so ein bisschen in Richtung Decolonize Theology gehen. Das hat so den Wind aufgenommen, der im globalen Süden geherrscht hat. Decolonize the Curriculum. Ich habe jetzt nächste Woche einen Theologen, Gione Javier, der zu uns an die Fakultät nach Hamburg kommen wird und der über die Dekolonisierung des Curriculums in den pazifischen theologischen Fakultät sprechen wird und uns erzählen wird, wie wirklich dort angesichts des Klimawandels das ganze Curriculum nochmal neu aufgestellt werden soll. Und das sind, glaube ich, vorbildhafte Geschichten, die wir anhören können und sollten und gemeinsam mit den Menschen aus dem globalen Süden lernen können und sollten. Also das ist sicher ein wichtiger Impuls. Etwas, was ich gerne in meinen Seminaren auch nochmal mache, ist tatsächlich nicht dekolonial nur als ein Thema zu begreifen, das mit Kirchen oder Theologien ganz weit weg im kolonialen Süden stattfindet, sondern vor Ort. Also auf Straßennamen zum Beispiel gucken. Im forschenden Lernen schicke ich Studierende tatsächlich in die Stadt Hamburg hinein, um sich auf koloniale Spuren in Hamburg zu machen. Und dann kommen wunderbare Arbeiten raus. Eine Studentin hat zum Beispiel mal das Ballett in Hamburg sich angeschaut, historisch. Wann wurde eigentlich erst die erste schwarz gelesene Person beim Ballett zugelassen sozusagen. So, das ist ein Beispiel. Oder eine andere Person ist natürlich ins Marktmuseum gegangen oder man kann auch ins Humboldt-Forum gehen.
Das Marktmuseum in Hamburg und das Humboldt-Forum in Berlin verfügen über große ethnografische Sammlungen, die auch auf ihr koloniales Erbe zurückgehen.
Um mal zu schauen, wie wird da mit Artefakten umgegangen? Wie werden sie aufgearbeitet? Werden sie wieder so aufgearbeitet, dass wir zurückgeben, was wir zurückgeben können oder Forschung betreiben oder wird hier kooperativ Forschung betrieben? Kommen Stimmen aus den verschiedenen Kontexten zu Wort, die sagen, na, dieser Stuhl oder dieses Artefakt oder wie auch immer fehlt uns bei uns in Tansania oder in Ruanda oder eine bestimmte Maske, wie ich das jetzt gerade vorhin einer Ethnologin aus Tansania gehört, die war ganz wichtig in Tansania und die fehlt. Die ist jetzt ausgestellt in irgendeinem Museum hinter Glas, nicht berührbar, ist nicht mehr im normalen Text. alltäglichen Leben mit dabei. Und diese Geschichten zu hören, ist extrem wichtig. Also ich bin absolut ein Fan davon, kooperativ Dinge zusammen aufzuarbeiten, weil wir sonst immer nur unsere eigene Perspektive haben. Mhm. Also wir hören immer nur unsere eigene Story, selbst wenn es eine kritische Story ist. Ne? Also selbst wenn wir sagen, wir wollen ja was tun, wir wollen uns verändern. Gerade in der Artefakte-Debatte zum Beispiel gibt es Menschen aus dem globalen, die Süden, ja, macht ihr mal euer Ding mit den Artefakten, aber der Kolonialismus hält an. Solange das anhält, könnt ihr die eigentlich fast behalten. Natürlich nicht nur, aber diese Stimmen gibt es auch, die sagen, uns interessiert gar nicht dieses alte Zeug, sondern uns interessiert, wie Gerechtigkeit heute stattfinden kann. Also auch das, diese Stories müssen wir hören. Also wir sind noch weit weg von einer sogenannten Shared Story über die Kolonialzeit oder sowas ähnliches.
Eine Shared Story meint eine geteilte Geschichte, also ein Stück Vergangenheit, das Menschen aus unterschiedlichen Regionen der Welt miteinander verbindet. Eine Geschichte ist aber nicht automatisch gemeinsam erzählt. Eine Shared Story versucht, beide Seiten zu hören. Sie lädt ein, Geschichte gemeinsam neu zu erzählen. Ehrlich, kritisch und mit Respekt vor den unterschiedlichen Perspektiven.
Wir sind immer noch dabei, das aufzuarbeiten und die Traumata sind tief drin und wir haben sehr unterschiedliche Perspektiven darauf.
Das ist genau, wie Sie eben meinten, mit der bunten Vielfalt. Wenn man nicht gespiegelt bekommt, dass das für jemanden kritisch ist, ist es schwierig, all die Facetten zu begreifen, die vielleicht eben so wahrgenommen werden können, auch wenn sie nicht so gemeint sind.
Ich mache Ihnen nochmal ein Beispiel, weil ich das gerade so schön gefunden habe. Der Bruno Huttmann ist ja für das Gebiet am Kilimanjaro, ist der ganz wichtig, weil der im vorletzten Jahrhundert so die Sitten und Geschichten und auch das Recht der Chaga aufgeschrieben hat und dafür auch einen Ehrendoktor bekommen hat für Jura, interessanterweise.
Einen Link für mehr Infos über die Chaga packe ich in die Shownotes.
Und die Staatssekretärin Keul.
Katja Keul war von Dezember 2021 bis Mai 2025 Staatsministerin im Auswärtigen Amt.
Die war in Tansania bei den Chaga mal und ihr wurde da gesagt, wann endlich schafft ihr eigentlich mal, dass diese Bücher von Bruno Guttmann übersetzt werden ins Englische, damit auch wir sie lesen können. Also das fand ich nochmal eine ganz spannende Geschichte. Also wir haben hier Wissen angesammelt irgendwo in unseren Archiven von den Missionaren und so weiter, das jetzt auch zurückgefordert wird, weil die Chaga oder diese eine Person auch gesagt hat, wir würden gern mal schauen, wie wir unseres wiederfinden können, auch wenn das natürlich dann immer auch neu erfinden ist sozusagen. Aber wir haben hier einen Kulturverlust aufgrund von globalisierenden Prozessen, aufgrund des Kolonialismus ist natürlich. Und es wäre jetzt zum Beispiel ein Gerechtigkeitsakt, diese Sachen zu übersetzen, einfach auch unsere Archive zu öffnen und solche Geschichten. Das findet noch viel zu wenig statt.
Ich frage mich, wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, aber noch nicht ganz konkret. Welche Rolle spielen denn indigene Spiritualitäten und lokale Traditionen in einer dekolonisierten Theologie?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich muss da, glaube ich, vorweg sagen, dass ich beim Stichwort indigene Spiritualitäten so eine ganz große Ambivalenz in mir spüre. Weil, also aus verschiedenen Gründen, primär, weil ich immer den Eindruck habe, das wird so gehypt. Also in jeder Bahnhofsbücherei findet man irgendwas über indigene Spiritualitäten, ob die jetzt bei den Schamanen in Sibirien sind oder ob das irgendwelche indigenen Alphornblaser sind, also wie auch immer. Also sie werden so entdeckt und sie werden auch vermarktet, bei uns vermarktet. Das zahlt sich aus sozusagen. Das ist letztlich schon wieder eine Form von Kolonialismus, weil wir Raubbau weil wir dieses Wissen wieder zu uns nehmen sozusagen. Und viele übrigens Wissenschaftler im globalen Norden, die sich irgendwie mit alternativen Umgang mit dem Klima und mit der Natur beschäftigen, die nutzen das ohne teilweise Ross und Reiter zu nennen, ohne zu sagen, hier, das Wissen habe ich von da und da. Also deswegen bin ich da so ein bisschen nicht allergisch, aber finde das ambivalent. Die andere Seite ist natürlich, dass viele Menschen, ob das jetzt in Nordamerika unter sogenannten indigenen Menschen ist oder auch in anderen Kontexten auch sagen, doch, wir haben da ein Wissen, das wir gerne wieder reaktivieren wollen. Und das hat auch was mit unserer Kultur und auch damit zu tun, dass wir wieder mehr Respekt vor unserer Kultur haben, die wieder mehr schätzen lernen, was uns lange genommen wurde durch das Downgraden unserer Kultur, durch koloniale Interpretationsmuster. Insofern, das ist so die andere Seite, die natürlich sehr deutlich sagt, das ist für uns sehr, sehr wichtig, diese kolonialen Traditionen. Wir können, denke ich, sehr viel davon lernen. Also gerade der schon genannte pazifische Theologe steht stellvertretend für eine relationale Theologie. Das ist ja in vielen indigenen Spiritualitäten ein ganz zentraler Punkt. Die Relationalität, dass Menschen zueinander in Beziehung stehen, aber auch natürlich zur Natur in Beziehung stehen, zu den Ahnen in Beziehung stehen, in einer langen, generationenübergreifenden Reihe in Beziehung stehen und deswegen auch Verantwortung zum Beispiel für die nächste Generation im Blick auf Klimawandel und so weiter haben. Also ich denke, da können wir unglaublich viel davon lernen, müssen halt immer aufpassen, wie wir das vermarkten und wie wir das benutzen.
Also wenn wir jetzt aus unserer Perspektive gucken, aber die Perspektive eben der Menschen in Ozeanien, dass die ja dieses Curriculum auch deswegen neu auflegen, weil sie genau diese, also ihre Indigenen, sage ich jetzt das mangels eines besseren Worts, Ansichten da natürlich und Theologien oder eben Spiritualitäten mit einfließen lassen wollen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau.
Also ich verstehe Sie richtig. Es ist halt ein großes Problem. Wir sind in einer globalen Welt. Wir befinden uns im Austausch miteinander und dass wir eben trotzdem nicht wieder in koloniale Muster zurückfallen, indem wir eben Wissen A anhäufen und B uns neu aneignen.
Genau.
So irgendwie. Das heißt, ist aber davon unbetroffen, dass natürlich die jeweiligen Kontexte, wie jetzt in Ozeanien, das natürlich neu entdecken.
Absolut. Und wir auch davon lernen sollen. Das geht schon darum, diesen Austausch. Nur wenn wir sagen, das ist etwas indigen, das ist quasi vorkolonial gewesen, dann kam der koloniale Bruch und jetzt greifen wir darauf so automatisch zurück, wie wenn es vorher nichts, also wenn es keinen Bruch gegeben hätte oder wie wenn es Globalisierung nicht gegeben hätte. Das geht einfach nicht. Das hinterfragen und kritisieren auch ganz stark die koloniale Theoretiker wie Achille Mbembe zum Beispiel aus Kamerun.
Ein Link für mehr Infos über Achille Mbembe packe ich in die Shownotes.
Der sagt, also wenn auch an den eigenen Politikern und den eigenen Menschen, wenn wir jetzt meinen, wir können irgendwie so auf etwas Authentisches zurückgreifen, dann haben wir so eine identitäre Bewegung. Die wollen wir ja auch vermeiden. Also wir wollen ja jetzt nicht auf einmal wieder alle unsere identitären Dinge wieder rausholen und sagen, hier, das typisch Deutsche ist. Also das haben wir übrigens auch in Deutschland, auch in der Ökobewegung, ne? Ganz, ganz stark. Also dieses Authentizitätslabel, das wir momentan ganz gerne so vor uns hertragen, das funktioniert eben nicht, weil wir doch viel mehr vermischt sind. Also ich mache das ganz gerne deutlich immer wieder an der leider schon verstorbenen Umweltaktivistin Wangari Maathai aus Kenia, die Bäume geschützt hat.
Mehr Infos über Wangari Maathai verlinke ich in den Shownotes.
Und die sagt aber von sich selber, ich bin auch der kenianischen Regierung oftmals ein Dorn im Auge gewesen, denn ich bin nicht so jemand, die sagt, wir müssen zu unserem ursprünglichen kenianischen zurückkehren, sondern ich habe auch noch einen feministischen Impuls, ich habe noch einen kapitalismuskritischen Impuls und so weiter. Ich speise mich selber und meine Bewegung aus ganz unterschiedlichen Wurzeln und nicht nur aus etwas authentisch afrikanisch oder kenianischen oder sowas ähnliches. Und ich glaube, auch nur so kommen wir ins Gespräch miteinander, wenn wir die verschiedenen Einflussfaktoren, die uns beeinflussen in verschiedenen Anliegen, auch ernst nehmen. Und auch theologisch, ne? Also auch in der Theologie haben wir natürlich ganz unterschiedliche beeinflussende Faktoren. Da können wir auch nicht zu einer Urtheologie oder sowas ähnliches zurück.
Das würde dann auch ein bisschen verhindern, dass wir, wenn wir alle kontextualisiert nur noch Theologie betreiben, gar nicht mehr miteinander sprechen können? Oder ist das auch eine Gefahr, die kontextuelle Theologie hat, wenn wir alle in unseren eigenen Kontexten sind und dann ein bisschen aus den Augen verlieren, dass wir eigentlich ja eben gerade keine auf eine Ethnie beschränkte Religion sind?
Ja, also ich denke auch, die Frage ist wirklich immer wieder die der Übersetzung. Es gibt gerade verschiedene Bemühungen, ich nenne mal einen Namen, Dilip Menon zum Beispiel, der versucht, Begriffe wieder, also mit einem Autorenteam, Begriffe, die in verschiedenen Kulturen so wichtig waren und in Vergessenheit geraten sind oder im globalen Austausch keine Rolle spielen, wieder hervorzuholen und zu schauen, was steckt denn, was für eine Weltwahrnehmung, was für ein Wissen steckt hinter diesen Begriffen, um die ins Gespräch zu bringen mit Menschen aus anderen Kontexten. Ne? Also diese Übersetzungen, diese Kommunikationsleistung, die ist zentral und wichtig. Wir haben gerade im theologischen Fachbereich in Hamburg eine wunderschöne philippinische Dissertation verabschiedet und die Autorin nimmt Begriffe aus ihrer Sprachwelt sozusagen, mutet die zu. Ich muss ehrlich sagen, es ist eine Zumutung, weil man da ständig andere Begriffe lernen muss sozusagen und sich auch merken muss, um dann zu verstehen, was steckt da eigentlich dahinter. Und also zum Beispiel verwendet sie für ethnografisches Interview, ein anderes Wort. Da sagt sie, nee, Interview, das funktioniert bei uns nicht. Ich kann in dieser Haltung gar nicht in meine Gruppe hineingehen, sondern ich muss das mehr als ein Gespräch verpacken in unserer kommunikativen Kultur. Mhm. Das hat mir sehr eingeleuchtet, weil es auch darum geht, damit nicht zu, also sowohl das Wort zu verändern, als auch die Methode zu verändern. Also es geht hier auch um die Generierung neuer Methoden, das Hinterfragen, so traditioneller im Westen entwickelter Methoden. Das tun wir hoffentlich immer. Die Wissenschaft ist hoffentlich etwas, was sich immer weiterentwickeln wird, kritisch und vorangehend. Sonst wäre es keine Wissenschaft. Aber wir bekommen da nochmal ganz wichtige Impulse aus anderen Kontexten. Und das ist eine permanente kontextuelle, also eben nicht in unseren Kontexten verbleibende, sondern überkontextuelle Gesprächsleistung und Austauschleistung, die wir da treiben müssen.
Wie sollte denn aus Ihrer Sicht die Theologie idealerweise aussehen, wenn sie sich konsequent dekolonisiert hat?
Ich tue mir schwer damit zu sagen, sie ist konsequent dekolonisiert, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann. Ich glaube, es steckt in den sozialen Beziehungen, in denen wir leben, vielleicht heute noch mehr als früher, weiß ich nicht, aber dass wir doch immer wieder zu Kolonisierungen neigen oder zu Strategien, andere Menschen zu verändern, in Denkmustern von wir und die zu denken und solche Geschichten. Manchmal sind die ja auch sinnvoll, aber nicht, oftmals nicht. Eine dekoloniale Theologie könnte so ausschauen, dass wir tatsächlich noch stärker in die verschiedenen Bereiche unserer Theologie Stimmen, die ungehört bleiben oder unsichtbar gemacht werden, dass wir die noch stärker mit hineinnehmen. Ich denke, es ist schon ein bisschen ein Fortschritt erkennbar, wenn ich mir anschaue, was die Befreiungstheologie geleistet hat, die in den 80er, 90er Jahren ja dann doch auch nicht nur zu einer Bubble übergeschwappt ist im sogenannten Westen, sondern schon auch viel in Kirche und Theologie zumindest gehört wurde. Ob sie immer umgesetzt wurde, ist so die Frage. Aber ich denke, fast jeder hat mal von der Option Gottes für die Armen oder die Option Gottes für die Marginalisierten gehört. Aber es ist natürlich ein kontinuierlicher Prozess, das zu hinterfragen. Und wenn das nicht nur im Raum der interkulturellen Theologie passiert, sondern auch in andere Disziplinen überschwappt, dann ist damit schon viel gewonnen. Ich habe tatsächlich neulich auf einer Konferenz von einem Kirchenhistoriker und großen Luther-Forscher, der hat mir gesagt, nein, Luther ist nicht der Einzige im Kanon der Kirchengeschichte. Es gibt auch noch Kirchengeschichte aus Ländern des globalen Südens, die wir mit aufnehmen müssen in unseren Kanon. Das hat mich sehr gefreut, muss ich sagen, dass der Kanon da offen ist. Also, dass der Kanon der Lehre sozusagen, in welchen Fächern auch immer, dass der sich immer wieder erweitern muss. Da scheint einiges zu passieren oder passiert einiges, scheint nicht nur zu passieren. Und das stimmt mich hoffnungsfroh und lässt mich hoffen, dass das in Zukunft weiter so geht.
Liebe Claudia Jahnl, ganz, ganz lieben Dank.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich.
Und auch euch vielen Dank, dass ihr dabei wart und Zeit für Mission hattet. Wenn ihr mehr zum Thema der heutigen Sendung, zum EMW-Podcast Zeit für Mission oder der evangelischen Mission weltweit erfahren möchtet, schaut gern in die Shownotes zur heutigen Folge. Mein Name ist Tanja Stünkel. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Zeit für Mission. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, lasst uns ein paar Sterne da, hört auch in die anderen Folgen rein und wenn ihr mögt, erzählt doch auch euren FreundInnen und Familienangehörigen davon. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr mehr zu interkultureller Theologie und von Claudia Jahnl hören möchtet, hört doch mal in den Podcast Intersectional Theologies auf Spotify rein.